Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
So, Leute, aufwachen. Wir sind wieder da. Es ist nicht zu glauben. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist der 29. Juli. Wir melden uns zurück aus der mega langen Sommerpause, die nur ich genossen habe. Ewald hat natürlich die ganze Zeit gearbeitet. Der Mann ist schon wieder verschwitzt. Ich kann es euch mitteilen. Der ist fertig. Hast du überhaupt keinen Urlaub gehabt?
Ach, wie geht's dir? Ich weiß gar nicht, wie man das buchstabiert, dieses Wort. Also, wenn du, danke, dass du es schon gesagt hast. Es lag nicht an mir, aber Michael hat diesen Urlaub verdient. Ich mache die unterschiedlichsten Dinge, aber natürlich nicht mehr ansatzweise so viel wie Michael. Und wenn jemand über 70 Einsätze im Jahr hat und in manchen Wochen seine Familie nicht sieht, von Hü nach Hott, von München nach Köln und Hamburg und hin und her und vor und zurück und dann nochmal Handball und ich weiß nicht, was alles macht, dann hat er es auch verdient, sich komplett zurückzuziehen und sich mal zu erholen. Und bewusst, obwohl es mir unter den Nägeln brannte, über die Spiele der deutschen Frauennationalmannschaft zu sprechen, habe ich Michael in Ruhe gelassen, denn er braucht das.
Ich entschuldige mich dafür, dass ich hier auch einige unserer treuesten Abonnenten. Apropos, na, wir müssen auch mal wieder Werbung machen, weil wir brauchen ja auch wieder neue Abonnenten irgendwann. Das ist mir letztens im anderen Podcast aufgefallen, dass das ja so ein bisschen eingeschlafen ist, dass man gar nicht mehr um neue Leute wirbt. Aber das machen wir nächste Woche. Was ich eigentlich sagen wollte, uns haben dann doch einige Anschriften, hätte man früher gesagt, erreicht, dass die Leute schon warten, endlich mal wieder was von uns zu hören. Nochmal, 2 Wochen mussten einfach mal definitiv sein, off. Und ich habe es zum ersten Mal geschafft, das war die Idee, ich lösche einfach mal die Mail-App auf dem Handy und ich lösche die Mail-App auf dem Tablet, das ich mitgenommen habe im Urlaub und hatte 2 Wochen keine Mails. Also ich konnte auch nicht nachgucken. Verrückte Erfahrung. Und es war genau richtig, weil als ich am Flughafen war, bei der Rückkehr, habe ich es aufgemacht und habe mich sofort über eine Sache so aufgeregt, wenn ich die eine Woche vorher im Urlaub gesehen hätte, dann wäre es wieder schwierig geworden. Also, lass uns loslegen. Natürlich schwebt über allen momentan die Euphorie im Lande. Kann man ja schon froh sein, wenn es sowas gibt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich komme da nicht rein, weil ich habe einfach es verweigert, weil ich mir gesagt habe, ich kann mir jetzt nicht auch noch die Frauen-EM reinziehen. Ich muss mal abschalten. Ich bin dann wiedergekommen. Ich habe natürlich dann das Halbfinale gesehen, aber es hat mich irgendwie nicht so gepackt. Das geht dir natürlich ganz anders, ne?
Naja, also ich muss ehrlich sagen, dass die Frauen mir jetzt in den letzten Wochen den Sommer gerettet haben. Es war ja manchmal so heiß, dass man gar nicht wusste, wo man sich lassen sollte. Und dann war ich noch unterwegs, mal hier, da, dort. Aber ich habe jedes Spiel von der ersten bis zur letzten Minute gesehen. Und ich muss sagen, dass ich total begeistert bin. Ich sag mal, das allererste Spiel, da habe ich so gedacht, in der ersten Runde, ich habe England gesehen im ersten Spiel, ich glaube, gegen Österreich. Da fand ich die Österreicherinnen richtig gut und die Engländerinnen nicht so besonders. Aber das hängt damit zusammen, dass die Engländerinnen so einen direkten Fußball praktizieren. Also das heißt, die sind alle schnell, die sind alle körperlich stark, robust, auch aggressiv. Und dann spielen die mit schnellen Außenhempen und Miet auf den Flügeln. Und dann geht die Post ab aus dem Mittelfeld. Kirby und wie sie alle heißen. Und das ist dann technisch nicht immer ganz, also fußballerisch nicht hochklassig, aber es ist unglaublich fordernd, durchschlagskräftig. Und wenn du da nicht gegenhalten kannst, dann gehst du halt auch mal irgendwie 4-0. Gegen Österreich haben sie irgendwie 1-0 gewonnen. Mhm. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Aber dann habe ich so nach dem ersten Spieltag, wo ich fast alle Spiele gesehen habe, habe ich so gedacht, naja, also denk mal an WMs, EMs von Männern zurück. Am ersten Spieltag, das ist immer ein bisschen holprig, da muss man reinkommen, da muss man sich irgendwie zurechtfinden. Und so ist es dann auch gewesen. Also im weiteren Verlauf der EM habe ich so tolle Spiele gesehen, auch von der deutschen Mannschaft. Die Deutschen haben gegen die Dänen 4-0 gewonnen und so ging das weiter. Also da waren richtig, richtig tolle Spiele dabei. Das hat mich wirklich berührt und bewegt, muss ich sagen.
Du hast das ja auch schon hier bei uns ab und zu mal erwähnt. Übrigens, wir sind in Ausgabe 141, falls wir das vergessen haben zu erwähnen. Ne?
Ja.
16. Ausgabe 141. Normalerweise rezitierst du ja mal kurz deinen Blog. Das nur als Randnotiz. Wenn du mal, also ist ein bisschen schwer, das in kurze Worte zu fassen, aber du hast ja die ganzen letzten Turniere eigentlich auch immer aufmerksam verfolgt. Was hat sich im Wesentlichen auch verändert im Frauenfußball?
Also es ist ja früher auch schon technisch ein guter Fußball gewesen und ich habe das auch früher genossen, dass man eben auch manche Feinheiten gesehen hat, dass das alles nicht so aufgeregt war, dass man mehr Fairness gesehen hat in den Spielen und Kollegialität untereinander bei den Frauen. Das ist jetzt vorbei.
Echt jetzt? Oh, ja. Das fand ich jetzt aber doch gegen Frankreich, also bis auf ein, zwei Dinge, die ich auch so ein bisschen.
Ja, du musst ja alle Spiele mal gucken. Also also das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, der Grad an Professionalisierung in Europa hat sich natürlich erheblich erhöht. Und du siehst immer mehr Mannschaften, die einfach fitter sind, die einfach schneller sind. Das Tempo des Spiels ist ein anderes geworden. Natürlich spielt es auch immer noch eine Rolle, wenn du in einer Mannschaft überragende Einzelkönner hast. Du siehst das bei diesen schnellen Engländerinnen, du siehst das bei manchen Französinnen, du siehst es auch in der deutschen Mannschaft, diese Außenstürmer, die dann manchmal den Unterschied machen. Und du siehst das überall in diesen Mannschaften, die dort spielen, dass eine einzelne Spielerin schon mal den Unterschied machen kann, weil du ihr den Ball nicht wegnehmen kannst, weil sie im Dribbling vorbeikommt oder weil sie wunderbare Steckpässe spielen kann oder vielleicht einfach durch ihre Torgefährlichkeit punktet. Also das spielt ja vielleicht noch eine größere Rolle als bei den Männern. Bei den Männern siehst du das auch, aber da ist die Ausgeglichenheit manchmal eher da. Und das fällt dann manchmal auf, wenn du Spielerinnen hast, die besonders schnell sind, die kannst du teilweise nicht bremsen. Und weil es dann nicht bei allen Abwehrreihen so aufgestellt ist, dass sie diese Leute aufhalten können. Wenn ich jetzt die deutsche Mannschaft sehe, mit Clara Bühl von links, mit Jule Brandt, die jetzt rechts gespielt hat, auch mit der Svenja Huth und wer alles reinkommt, Freigang oder Schüller, die zwischendurch als Mittelstürmerin mit Corona ausgeschieden ist. Das sind alles Leute, die kann man ganz schwer vom Ball trennen und so ist das bei anderen Mannschaften halt auch. Also das spielt für mich eine große Rolle. Die körperliche Fitness ist eine andere geworden, wobei man sagen muss, okay, können wir gleich drüber reden. Und also was mir noch aufgefallen ist, was habe ich jetzt gesagt? Körperliche Fitness, Schnelligkeit des Spiels und natürlich diese Aggressivität. Also das muss ich sagen. Früher haben die sich teilweise mit Wattebäuschen beschmissen und haben sie noch entschuldigt, wenn irgendwo ein Foul gefallen ist. Jetzt sehe ich Spiele, wo es richtig knallt. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Und es sind manche dabei, die über Gebühr dazwischen hauen. Die Sechserinnen bei den verschiedensten Mannschaften. Die stehen mit einem Bein im, sagen wir mal, zumindest vor der gelben Karte, schon beim Einlaufen. So wie ich das immer sage, zeigt denen schon mal eine gelbe Karte in der Kabine. Es ist auch generell durch diese erhöhte körperliche Fitness und natürlich eine weitere Entwicklung im Taktikbereich ist es natürlich jetzt manchen Mannschaften viel eher möglich, eben auch ein Vorchecking, ein Gegenpressing, ein richtiges Pressing vorne zu machen. Und dann haben es Gegnerinnen ganz schwer, sich daraus zu befreien. Die deutsche Mannschaft hat daraus 3-4 Tore erzielt. Dadurch, dass sie richtig anlaufen und richtig aggressiv sind und teilweise auch zu zweit, zu dritt den Gegner unter Druck setzen und den Ball zurückerkämpfen. Also all diese Dinge spielen eine große Rolle und das ist schon mal eine ganz andere Geschichte, als das vor einigen Jahren noch der Fall war.
Die ganzen Namen, die du gerade eben runtergerattert hast, die wären vor, weiß ich nicht, 3-4 Monaten den meisten sehr fremd vorgekommen. Jetzt ist im Grunde jeder wieder dabei, ne? Sommerloch, es ist nichts anderes, es ist Deutschland. über 12 Millionen Fernsehzuschauer im Halbfinale gegen Frankreich. Das ist ja unvorstellbar.
Okay.
Und dann stelle ich mir die Frage, wie geht's denn nach der EM eigentlich weiter? Mal völlig unabgesehen davon.
Abgesehen davon, meinst du?
Abgesehen davon, ob sie jetzt das Ding gewinnen oder nicht. Ja. Wie kann man ansatzweise nur die Begeisterung von diesen 12 Millionen Menschen auch für den Alltag erreichen?
Naja, also es hat natürlich was mit Sichtbarkeit zu tun. Du hast eben gesagt, wie geht's weiter? Haben wir vorher kurz gesprochen, wie geht's jetzt weiter wie viele Menschen werden sich das angucken in den Stadien und auch an den Bildschirmen? Natürlich hat das was mit der Sichtbarkeit zu tun. Und wenn du die Bundesliga jetzt nicht jedes Spiel live sehen könntest, dann würdest du viele Dinge auch nicht kennen, sondern vielleicht auch nur die Leute, die dauernd ins Stadion gehen. Aber das ist halt vermarktet und es gibt ein Rieseninteresse. So, bei den Frauen, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Magenta Rechteinhaber. Aber ich habe auch hier über einen Magenta-Anschluss, aber nicht den Sportanschluss. Ich bezahle Sky, um eben auch mal die zweite Bundesliga zu sehen und die Premier League und bla bla bla. Ich bezahle DAZN, die gerade dabei sind, mich zu rupfen und zu sagen, so, jetzt musst du mal mehr bezahlen. 24,
rupfen, 9, rupfen. 9,
ja, Moment mal, 9, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Wochen habe ich 11,99 bezahlt, da waren es 14,99, jetzt sind es 29,99. Und wenn ich mich drauf einlasse, dann kriege ich 5 Euro pro Monat geschenkt und bin für 24,99 dabei. Aber lass mal das mal dahingestellt. Wenn ich jetzt auch noch Magenta machen soll, gut, dann kann ich die dritte Liga sehen und ich kann die Frauen-Bundesliga sehen. Es ist so eine Frage. Ne? Ich meine, eigentlich müsste es auf den Kanälen laufen, wo alles andere auch läuft. Ne, damit die Leute eben auch mal zwischendurch und dann eben auch so, dass es sich nicht ins Gehege kommt. Ne? Das kann ich jetzt auch nicht beurteilen von den Anschlusszeiten her. Aber wenn ich das nicht sehe, so, du siehst es ja jetzt bei so einer EM, da sind halt alle dabei, weil eben andere jetzt im Moment nicht so spielen und weil es natürlich auch besondere Spiele sind. Ne? Und das kommt noch dazu, dass die deutsche Nationalmannschaft natürlich performt bis zum Gehtnichtmehr. Ich meine, 9:0 Punkte und 9:0 Tore gegen, was weiß ich, Dänemark, Spanien und Finnland. Zumindest Dänemark und Spanien sind schon mal mit dabei. Und dann spielen sie gegen Österreich, die eben auch in den letzten Jahren eine gute Rolle gespielt haben. Und sie spielen gegen Frankreich. Und sie haben jetzt, was weiß ich, 13:1 Gegentor, ein Gegentor, was vom Rücken Nele Froms passiert ist, weil sie zu spät sich dahin geworfen hat. Merle Froms, was ich immer sage. Ne? Also ein Torhüter und auch ein Abwehrspieler, der zu einer Flanke springt, die er nicht kriegen kann, der ist in dem Moment in der Luft, wenn die Flanke ihn überspielt. Der Stürmer dahinter nimmt den Ball mit der Brust an und schießt ihn rein. Wenn ich mich einfach umdrehe und der andere nimmt den Ball an, kann der nie ein Tor erzielen. Und bei Torhüterinnen und Torhütern ist es so, das habe ich auch schon oft gesagt, das habe ich direkt gesehen, als die schießt. Die hat super geschossen, die Diani von Frankreich. Die dreht sich um und schießt. So, dann steht die Merle Froms zu tief auf der Torlinie. Ein Meter vor der Torlinie, weil sie gar nicht mit gerechnet hat, steht die einen Meter weiter Richtung Fünferlinie, hältst du den mit der Mütze. So, ja, ja. A. Und B, ist der Ball so weit in der Ecke, dass sie den nicht kriegen kann. Jetzt ist natürlich schwer, sagen wir mal, viel verlangt zu sagen, okay, sie muss das einschätzen können, ob sie ihn kriegt. Das war eigentlich chancenlos. Das siehst du von hinten, von vorne. Sie war chancenlos. Und wenn du am Ball vorbeifliegst und der geht an den Pfosten, dann passiert genau das, was passiert ist. Ne, das heißt, wenn sie das Ding sich jetzt so angeguckt hätte und gut, dann wäre er in die Arme geflogen, wenn er natürlich in die Ecke einschlägt.
Ja, aber wie soll sie das denn machen, bitte?
Ja, wieso? Die hat doch auch Augen zum Gucken. Die muss das
einfach stehen bleiben, ne? Und dann Uli Stein-mäßig. Ah, ja, alles klar.
Ja, gegen Pfosten und den zurückprallenden Ball vom Pfosten aufnehmen. So, ja, das genau. Das ist top, eine Top-Angelegenheit. So, ich kann das natürlich verstehen, dass man sich, die hält überragend. Das ist für mich eine überragende Torfrau. Alle haben sich gefragt, wieso spielt die Almut Schuld nicht. Du siehst das jetzt, wie sie hält. Das ist überragend. Sie hat eine Ruhe, sie ist am Ball gut. Und sie hat so viele überragende Dinge gehalten. Aber gut, lassen wir es mal dahingestellt. Also das ist ein Thema, diese Performance, dass viele Leute vorm Fernsehschirm sitzen. Aber es geht auch um die Professionalisierung im Frauenfußball. Ja, also die Premier League, natürlich kannst du immer sagen, die Premier League, die hat Geld bis zum Abwinken. Denen kommt das Geld an den Ohren raus. Und das ist natürlich einfacher, als Premier League den eigenen Mannschaften zu sagen, es ist eine Lizenzierungsvoraussetzung, eine Mannschaft zu unterhalten, eine Frauenmannschaft zu unterhalten.
Ich glaube, ganz so ist es auch nicht. Die fangen ja jetzt auch erst an mit der Premier League. Ne? Bis jetzt war das...
Nee. Also vielleicht bin ich jetzt falsch orientiert.
Also bis jetzt hieß es Super League, glaube ich. Aber
ja, nein, das meine ich nicht. Ich meine, dass die Premier League Clubs verpflichtet wurden. So wurde das kommentiert, eine Frauenmannschaft zu unterhalten. Das ist eine Voraussetzung auch für so wie wir jetzt bei uns Nachhaltigkeit ab nächstes Jahr und übernächstes Jahr als Lizenzierungsvoraussetzung haben, mit bestimmten Kriterien natürlich, ist das auch der Fall. Und natürlich haben die gleichen Trainingsbedingungen. Und wenn du dir diese Diskussion anhörst, es gibt ja zig Dokumentationen jetzt und unsere Frauen, diese Diskussion Equal Pay, das ist natürlich Schwachsinn. Die Frauen wissen genau, um was es geht. Bevor sie von Equal Pay reden, ich kann nicht von Equal Pay reden in der Bundesliga, wenn diese Einnahmen nicht da sind, dann ist es unmöglich. Aber, da haben wir auch schon drüber gesprochen, es ist möglich, die vom DFB aus die Frauen genauso zu bezahlen wie die Männer, vielleicht sogar noch mehr, weil die können es gebrauchen. Für die Männer ist es uninteressant bei den Millionengehältern, die Nationalspieler haben. So, aber was die Frauen gesagt haben, ist Equal Play. Das heißt, wir hätten gerne die gleichen Voraussetzungen. Und das jetzt nicht nur beim DFB, sondern auch in der Bundesliga. Ist nicht der Fall, selbst bei Wolfsburg nicht. Wolfsburg, da können die nicht das Entmühlungsbecken nutzen, da können sie nicht die Sauna nutzen, da haben sie nicht die gleichen Möglichkeiten. Das, was die Männer nutzen, nutzen die Männer. Und die Frauen haben das alles nicht. Obwohl man jetzt denken könnte, Wolfsburg, naja, da könnte man jetzt mal glauben, die haben die Möglichkeiten, da eben auch den Frauen was hinzusetzen. Und das ist in den anderen Ländern passiert. Das ist in Spanien passiert, das ist in England passiert. Jetzt will ich nicht unbedingt behaupten, dass die Spanier finanziell so weit vor uns stehen. Aber wenn du die Entwicklung des Frauenfußballs in Spanien anguckst, muss ich sagen, da sind 60.000, vielleicht natürlich bei den kleinen Clubs vielleicht nicht, aber Atletico Madrid macht Theater, Real Madrid macht Theater.
Ich glaube, es ist wirklich
90.000.
Sind verschiedene Bausteine. Das, was du sagst, was die Voraussetzungen in den Clubs betrifft, ist das eine. Ja. Dass sie eine noch höhere Professionalität haben müssen. Aber was noch wichtiger wäre, halt, dass die Liga irgendwie attraktiver gemacht wird. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja? Und was du sagst, natürlich muss es auch irgendjemand sehen wollen, aber auch sehen können.
Wie meinst du, dass die Liga attraktiver gemacht werden? Wie meinst du das?
Sie müssen versuchen, in irgendeiner Form auch dafür zu sorgen, dass die Leute dann auch dahin kommen wollen. Ja? Und dadurch musst du versuchen, keine Ahnung, dass wir halt vielleicht, wie du sagst, ähnlich analog zur Bundesliga, vielleicht dann auch jeden Bundesligisten mit einer Damenmannschaft auszustatten. Ja? Dass du eine richtige Liga hast. Bis jetzt ist die Liga ja, wenn ich sehe, wer dann irgendwann drin ist, das interessiert dann halt bundesweit niemanden. Ob GS Essen und SC Sand gegen Jena oder Turbine Potsdam spielt. Das ist ein Problem.
Also den Damen sehe ich dann, wenn ich bei Kaffee Wölke in Bielefeld
mit der Zigarettenspitze mit Frauen an. Das war in den 60ern. Frauen ist aber auch bescheuert, ehrlich gesagt.
Natürlich. Nein, Frauen, es sind ja Frauen. Aber ja. Es ist kein Frauenfußball. Ja. Und das haben sie, da haben sie auch darauf hingewiesen. Kein Mensch redet von Frauenleichtathletik oder von Frauenvolleyball. Man redet von Volleyball und Handball der Frauen. Man redet ja auch nicht von Männerfußball. Warum soll man von Frauenfußball reden? Fußball ist Fußball. Der wird von Männern gespielt oder von Frauen. Du hast völlig recht. Ich habe keine Ahnung, da stecke ich nicht tief genug mit drin, aber ich glaube, wenn ich solche Spiele sehe, wie ich sie jetzt sehe, und wenn ich sehe, wie viele Frauen es mittlerweile in Europa gibt, die wirklich auf einem Top-Niveau sind, die spielen überall in Pussemuckel in England. Wenn du die Nationalmannschaften die Besetzung der Nationalmannschaften, die jetzt bei der EM sind, die anguckst, da scrolle ich immer durch und guck mir jeden einzelnen an. Da gibt es kaum noch einen, der in seinem Heimatland spielt. Die spielen bei Juventus Turin, bei Atletico Madrid, bei Barcelona, bei Paris, SG Paris gibt es noch. Also das ist ein Wahnsinn. Die sind überall und nirgendwo. In Holland, da spielen die meisten in der Premier League und so weiter und so fort. Also da hat sich einiges getan. Und wenn ein bisschen mehr Geld im Spiel ist und ein bisschen mehr Fernsehrechte, dann glaube ich, dass du auch die Leute besser bezahlen kannst und dass du dann auch Installationen zur Verfügung stellen kannst, die für Equal Play und Training sorgen. Das heißt, dass sie eben unter top-professionellen Bedingungen spielen, vielleicht auch mal in großen Stadien. Und dann kommt noch etwas dazu. Und das ist genauso wichtig. Darüber hat man sich auch nicht so viele Gedanken gemacht früher. Dadurch, dass sie so gering bezahlt werden, dadurch, dass sie viele davon gar nicht leben können, müssen sie gucken, genau wie bei den Leichtathletinnen, die wir alle abfeiern, wenn sie irgendwie mal auf dem Podest stehen, die sind am Studieren, die sind in der Berufsausbildung, die arbeiten vielleicht noch nebenbei. So, und dann erzähl mir mal, was meinst du, wie die unsere Profis rumweinen würden, wenn die ein, zwei Mal am Tag trainieren sollen und sollen noch in der Uni rumturnen oder irgendwo, keine Ahnung, irgendeine Ausbildung machen oder noch geschweige denn irgendwo zu arbeiten. So, wenn du dir die Tagesabläufe der Leute anguckst, dafür ist das, was die da abliefern, überragend. Und ich glaube, dass das, was wir gerade von der deutschen Nationalmannschaft sehen, der Frauen, auch damit zusammenhängt, dass der DFB jetzt auch begriffen hat, Moment mal, die brauchen die gleiche Vorbereitung wie die Männer. So, was offensichtlich früher auch nicht so der Fall war. Das heißt, die sind, keine Ahnung, ob sie ein, zwei Wochen da im Trainingslager waren, in Herzogenaurach, zusammengewachsen sind. Das ist natürlich auch schon mal eine ganz andere Art der Vorbereitung auf so ein Turnier. Und ich glaube, dass man das jetzt eben auch sieht. Die sind zusammengewachsen und da ist ein Zusammenhalt und auch ein Sieges- und Durchsetzungswille. Das ist top. Also ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel das war. Ich glaube, es war das erste Spiel. Das war aber gegen Dänemark. Das war jetzt vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil die Däninnen irgendwie nicht so richtig so richtig da waren. Aber die haben die im offensiven Mittelfeld gepresst. Das war das erste Spiel. Da hast du direkt einen Eindruck davon gewonnen. Wie heißt sie? Unsere Sechserin, die Lea Oberndorf. Wobei Debritz, Magul sind ja eigentlich unverdächtig, jetzt aber Zweikampfmonster zu sein. Aber Huth, Schüller, Bühl, die da angefangen haben und alle anderen, die hinten nachgerückt sind, wie Julia Gwynn, Felicitas Rauch, selbst die Innenverteidigerin hochgerückt. Wenn da irgendeiner überspielt wurde, dann waren die da und die haben die derartig gepresst, die Bälle gewonnen. Und das hat sich gegen Spanien, haben sie sich zurückgezogen, weil sie natürlich gewusst haben, dass das eine technisch überragende Mannschaft ist. Für mich eigentlich die technisch beste Mannschaft. Aber die schießen keine Tore. Die spielen deren Wolf, die spielen Tiki-Taka bis zum Abwinken. Natürlich fehlt ihnen ihre beste Spielerin, die Putellas mit dem Kreuzbandriss. So, und da haben sie dieses Pressing vor die Abwehr verlagert. Also das ist schon aller Ehren wert. Und ich kann nur hoffen, dass sich das im Sinne einer noch weiteren Steigerung der Qualität demnächst ändert, denn dann hast du auch andere Möglichkeiten. Ne? Also ich meine, die Mädchen lieben den Fußball, aber bei den Jungen, da gibt es so viele, die den Fußball lieben. Bei den Jungen, die können immer sagen, boah, ich trainiere, ich mache, ich tue, und die halbe Welt glaubt, dass sie Profifußballer wird. Wenn das bei den Männern genauso wäre wie bei den Frauen, dann würden die sagen, immer tickt ihr noch ganz sauber, ich trainiere doch nicht 6 Stunden am Tag und gehe vormittags zur Schule, lass mich mit dem Bus abholen oder gehe noch in irgendein Internat, um hinterher 3000 Euro zu verdienen, wenn ich Glück habe. Verstehst du?
Deswegen ist das vielleicht ein Aspekt, oder das ist vielleicht ein Aspekt, weil halt dass die Zahlen auch rückläufig sind. Aber hör mal, unser Gast wartet schon langsam. Mhm. Willst du eine Prognose schon wagen? Das machst du ja so gerne. Oder machen wir das nachher zum Schluss?
Das machen wir gleich zum Schluss.
Das machen wir zum Schluss. Jetzt rufen wir mal kurz unseren Gast an. Genau.
Der Anruf der Woche. Heute bei...
Unser Anruf der Woche, liebe Freunde, hatte eigentlich einen traurigen Hintergrund. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, wie ihr alle wisst, wo uns Uwe, wie alle sagen, darüber können wir gleich auch nochmal reden, ob das eigentlich so richtig ist, dass immer alle uns Uwe sagen. Vielleicht ist das nicht immer nur uns Uwe für alle. Und ich habe mir Gedanken gemacht, mit wem können wir darüber nochmal sprechen, was das für ein Mann war, was den ausgezeichnet hat, wie der wirklich war, weil sehr viele auch gerade über ihn geredet haben, die vielleicht gar nicht so dicht dran waren. Und da habe ich nochmal geguckt, wer hat denn eigentlich noch mit ihm zusammengespielt und wer ist eigentlich immer erreichbar für die Medien? Nee, nur ein Witz. Manni Kals. Ich habe gedacht, Manni Kals. Und habe dann Ewald geschrieben, ja, Manni Kals. Manni Kals im Podcast, das wäre das achte Weltwunder. Und hat geklappt. Hallo Manni Kals.
Hallo, guten Tag.
So, Ewald, jetzt bist du baff, ne?
Ja, Wahnsinn. Also, ich denke, es gibt ja so viel, wo wir drüber reden können. Michael witzelt, Michael ist Hardcore-HSV-Fan, das musst du wissen. Manni, auch wenn er jetzt
Er muss vor allen Dingen wissen, dass ich ihm ungefähr 150 Mal zwischen 1980 und 1983 den Ball zugeworfen habe. Na, das weiß er natürlich auch nicht.
Also wenn du eine...
Im alten Stadion noch, im Volkspark.
Ja, genau, im Volkspark.
Also wenn es zu einer...
Das Problem war, ihr wart immer zu weit weg. Ja. Das war ein Riesenkessel und die Leute waren zu weit weg und da kam keine Stimmung rüber. Das war immer schwer.
Aber wir Balljungs waren 1A in unseren roten Trainingsanzügen. Wir haben alles gegeben, um das Spiel sehr schnell zu machen. Ja? Das musst du schon noch in Erinnerung haben, oder?
Ja, ich habe das immer verwechselt. Ich habe das Spiel vom Gegner schnell gemacht.
Ich weiß noch genau, wie mich der Dremmler einmal beschimpft hat. Jetzt mach zu! Nein, machen wir nicht. Wir haben das schon richtig gemacht. Also Ewald, mach weiter.
Ja, nein, also Michael witzelt ja immer rum und wollte auch jetzt im Vorfeld, das haben wir jetzt gar nicht aufgenommen, hat er dich provoziert. Ja, der hat dich immer vernascht, das ist natürlich Blödsinn. Also Manfred Kals, ich meine, mir passiert das auch immer häufiger, dass so junge Menschen all diese emblematischen Leute gar nicht mehr kennen. Wir sind natürlich auch, jetzt ist es ein paar Jahre her, dass man nicht mehr Fußball gespielt hat und diese jungen Leute, die heute 20, 25, 30 Jahre alt sind, ist ja klar, dass die nicht mehr so genau wissen, was los ist. Deswegen sage ich nochmal an dieser Stelle, Manfred Kals hat den rechten offensiven Außenverteidiger erfunden und war der weltbeste Flankengeber über die rechte Seite. Früher ist der rechte Verteidiger, wenn er überhaupt nach vorne gelaufen ist, irgendwie nicht dadurch aufgefallen, dass er viele Tore vorbereitet hat, sondern der hat hinten aufgeräumt und dann hat er den Ball irgendwie abgespielt und dann war das Thema durch. Und naja, und ich habe dich natürlich schon gekannt, bevor wir aufeinander getroffen sind, weil ich bin ja erst, wann habe ich denn irgendwie angefangen? Du hast ja schon 1971 beim HSV angefangen. In der ersten Bundesliga. 1971. Und da bin ich noch obwohl wir sind nur ein Jahr auseinander. Du bist Januar 53, ich bin November 53, also fast ein Jahr älter bist du. Da habe ich noch in der Seniorenmannschaft vom VfB Schleswig-Holte gespielt. Oder war noch Jugendlicher, wo du schon angefangen hast. Und ich bin erst 77 in die Bundesliga gekommen. Von 74 bis 77 habe ich noch bei Arminia Bielefeld in der zweiten Bundesliga gespielt. Also da hast du schon einiges hinter dir und tolle Spiele gemacht. Wahrscheinlich schon Nationalspieler schon gewesen. Obwohl, ja, doch 75 bist du schon angefangen für die Nationalmannschaft. Also emblematischer Fußballspieler, überragend. Und also die Karriere... Die ist einmalig, muss ich sagen, kann ich nur den Hut vorziehen. Und du warst, wenn ich das richtig sehe, warst du Bundesliga-Rekordspieler, bis irgendwann mal Charlie Körbel gezwungen wurde, so lange weiterzuspielen, bis er dich überholt hat. Kann das sein?
Der musste weiterspielen, damit er den Rekord bricht, weil ich bin ja dann noch nach Frankreich gegangen, das Ausland, und dann hat er natürlich weitergespielt, hat Glück gehabt, dass er auch nie verletzt war.
Ja, genau.
Und hat noch einen Vertrag, ja gut, aber der Rekord,
das ist ja
Rekord ist, war für mich nicht wichtig, ich bin jetzt an zweiter Stelle und Spiele, es gibt auch ein paar andere, die über 500 Spiele gemacht haben, das ist schon schon ordentlich.
Ja, 568 Spiele für einen Verein. Für den Hamburger SV und alle in der ersten Bundesliga. Das ist ja auch nicht so ohne. Ich habe auch 600.
Ich habe nur erste Liga gespielt. Also 581 Spiele ist das genau. Und deswegen tue ich mir auch schwer mit der zweiten Liga, ja. Das war für mich nicht so interessant.
Sag mal.
Also das ist doch völlig klar. Ich meine, ich denke auch gerade dran. Jetzt stell dir mal vor, du bist 9 Jahre alt, ja, gehst hier irgendwo zur Schule in Hamburg. und kennst den HSV nur als Zweitligist.
Ach, du meinst also, jetzt... Du meinst jetzt, Manni, du tust dich schwer, dass der HSV in der zweiten Liga spielt. Das meinst du jetzt?
Klar, deswegen guckt er das wahrscheinlich auch überhaupt nicht.
Das ist ungewohnt. Das ist ganz anderer Fußball und ganz andere Welt. Die schreien zwar noch so, als wenn er in der ersten Liga spielt.
Ja.
Das haben die noch nicht geschnallt hier. Die spielen in der zweiten Liga, schreiben aber auch die Journalisten immer, als wenn sie in der ersten Liga spielen. Die machen Vergleiche mit uns früher. Ich dachte, ihr spielt zweite Liga, nicht erste Liga. Das passt doch nicht zusammen, oder?
Nein, das passt nicht zusammen. Ihr wart eine Weltklasse-Mannschaft. Nee. Und das ist damals in den 70er Jahren bis Anfang der 80er. Also als ich nach Borussia Mönchengladbach kam, 77, da war es im Grunde genommen Bayern München und Borussia Mönchengladbach, die Meisterschaften unter sich aufgeteilt hatten. Aber ab 77.
Das ist richtig, ja.
Ab 77.
Kamen wir ins Rollen, ja.
Da kamt ihr ins Rollen und dann wart ihr mit dabei. Und das ist ja kein Zufall, dass ihr dann sogar die damalige Champions League, die Europapokal der Landesmeister gewonnen habt.
Das waren damals die Top-Spiele bei München auch, oder vor allem auch bei euch in Gladbach immer. Das waren auch mal schwere Spiele. Ihr wart auch mal vor uns die ganze Zeit, die 70er Jahre mit Netz und so weiter. Und es war natürlich immer schwer für uns. Aber gut, wir haben dann viel gelernt bei euch und haben dann langsam aufgeholt. Ne?
Ja gut, ihr habt natürlich dann auch mit Günter Netzer, ich weiß gar nicht, wann der genau zu euch gekommen ist, und mit Ernst Happel irgendwann mal überragende Leute an der Spitze bekommen.
Ja, Günter Netzer hatte das Talent, tolle, gute Trainer zu finden. Das war einmal Branko Cvijić.
Ja.
Das war mein Herr, das war eigentlich auch mein bester Trainer, wo wir am meisten gelernt haben.
Okay.
Und dann kam Happel und der hat dann das Bild verfeinert mit Pressing und so weiter. Wollen und die Wahl gespielt wird oder versucht zu spielen wird. Und das war dann auch unsere beste Spieler, unsere beste Zeit unter Happel.
Ja, das war überragend. Cvijić
war ja defensiv eingestellt, Happel offensiv.
Ja.
Der war lieber 4-3, lieber als ein 1-1. Und ja, aber das haben wir dann gut hingekriegt. Wir hatten auch die Spieler, das gehört auch dazu. Ne?
Ich glaube übrigens, wir haben zum ersten Mal die Situation, dass wir, also ich meine, Ewald hat natürlich von den Gästen, die wir hatten im Laufe der jetzt schon Jahre, immer auch mal wieder Jungs dabei gehabt, die er auf dem Platz getroffen hat. Aber ich glaube, nie so direkt, wie das bei euch ja der Fall ist. Also du hinten rechts, Ewald meistens vielleicht so vorne links. Was habt ihr gegenseitig so für Erinnerungen an eure Aufeinandertreffen?
Ja, es war immer, vor allem in Gladbach war es immer schwer, gegen ihn zu spielen. Da war er immer sehr hoch motiviert, hat auch immer auch ein paar Tore gemacht. Ich weiß nicht mehr, über welche Spiele es waren, aber ja gut, aber ich habe immer versucht, die Linksaußen zu verdrängen und so nach 3-4 Jahren gab es keine Linksaußen mehr. Das hat dann auch Spaß gemacht.
Das
Problem war für mich immer, ich hatte immer zwei Abwehrspieler. Erst den Stürmer oder sogenannte Stürmer und noch den Verteidiger, der auf mich aufgehört. Also ich musste immer zweimal überspielen auf der rechten Seite, ja.
Naja,
das
klar.
War dann nicht immer einfach.
Ja, ja.
Deswegen habe ich auch mal Linksaußen gespielt und so weiter. Wir haben immer die Position gewechselt.
Aber ihr habt
aber
nicht...
ich hatte dann noch manchmal Manndeckung als Verteidiger, das war ja auch. Einmalig da.
Also ich habe das damals nicht so taktisch oft nicht so verfolgt, auch als Spieler nicht. Aber hattet ihr vorne einen Rechtsaußen oder war das frei für dich? Habt ihr mit zwei Sturmspitzen gespielt?
Nein, wir haben manchmal mit zwei oder drei gespielt. Also siehst du ja, Horst Ruder, Willi Reimann und Kevin Keegan zum Beispiel. Ne?
Ja.
Wir haben mit drei Stürmern gespielt, nicht mit zwei. Meistens mit zwei, ja.
Ja.
Und die mussten, ja, die hatten auch Manndeckung und so weiter, war immer ein Mann gebunden, die rechte Seite war frei. Da kam dann halt Tim Hartwig aus dem Mittelfeld und so weiter.
Ja, ja, ja.
Wir haben die Position gewechselt. Das war immer sehr variabel. Aber wir haben auch mit drei Spitzen, Bastrop hat noch gespielt, wir haben mit vier Spitzen gespielt.
Bastrop,
Rudisch, Reimann und Keegan.
Wahnsinn.
Das gibt es heute gar nicht mehr.
Nein.
Ja. Dazu gehört natürlich dann auch eine stabile Abwehr. Wir haben eine gute Abwehrspieler. Ich weiß das ja, Peter Nogleden, Polian.
Ja.
Oder Dietmar Jakobs dann anschließend. Wir hatten immer eine sehr gute Abwehr und auch gute Torhüter. Also das hat schon gepasst.
Ja, sonst kann man nicht so erfolgreich sein.
Du weißt ja, die Spiele werden nach wie vor immer noch hinten gewonnen, das weißt du als Trainer auch.
Genau so. Aber das begreifen viele nicht. Also das begreifen viele, auch viele Vereine nicht. Ne? Das kritisieren wir sehr häufig hier. Und ich habe das schon so oft gesagt, dass manche dann denken, das ist so, als wenn man sich nochmal eine goldene Stoßstange an so ein Auto baut, aber hinten fällt der Auspuff runter. Ne? Also ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die hinten die Hütte voll kriegt und trotzdem Meister wird oder überragende Leistungen bringt, wenn du hinten nicht stabil bist. Ne?
Na, am Ende der Saison wird abgerissen und dann hat auch der Erste meistens mit die beste oder die zweitbeste Abwehr.
Genau so.
Weil die Spiele werden in der Verteidigung gewonnen, deshalb.
Das, der einzige,
die das, wird nicht, das wird sich auch nicht ändern.
Nein, das wird sich nicht ändern. Die einzige Ausnahme in all den Jahren war, glaube ich, damals Barcelona unter Johan Cruyff. Der hat gar keine Abwehrspieler aufgestellt.
Ja gut, die hat natürlich eine andere Qualität.
Eben.
Oder wie jetzt Man City, die haben natürlich dementsprechende Spieler. Ja.
Ja.
Und da musst du ja selbst, Defensivspieler, die sind ja offensiv so stark, da hast du ja deine Probleme.
Eben.
Aber das war ja früher auch so. Wir haben früher, brauche ich auch mal 6 Stück gekriegt. Da haben wir auch in der Abwehr gesprungen, ja, in der guten Seite.
Bei uns war das nicht
gut. Das machen wir mal.
Nee, das war
bei euch. Also 2 Tore gemacht, glaube ich sogar.
Ja, aber das war bei uns in 4-2, das 6-1. Da war ich auf der Bank. Das war bei euch. Das war bei euch im. Das war dieses Jahr. Das war in Hamburg, im Volksparkstadion. Das war das Jahr, okay, wo wir im letzten Spiel gegen Dortmund 12-0 gewinnen. Da haben wir, glaube ich, am Vortag oder ein, zwei Wochen, 3 Wochen vorher bei euch 6-1 gewonnen. Da hatten wir doch diesen Showdown mit dem FC Köln, die dann am letzten
Spiel.
War diese Saison. Da war ich am Ende nicht mehr. Das war mein erstes Jahr, 77, 78. Und da habe ich oft gespielt, weil Jupp dauernd verletzt war. Aber die letzten 10 Spiele war Jupp wieder da und hat mit humpelndem Knie immer noch jede Menge Tore geschossen.
Ja, das war ja ein Top-Spiel, aber gut, guter Mann. Klasse,
ja. Ja, also.
Wie ist denn eigentlich dein Fußball-Fernsehkonsum jetzt so? Guckst du noch viel oder pickst du dir Highlights raus?
Nein, ich gucke eigentlich lieber Golf.
Das habe ich schon gelesen.
Bei mir läuft der Fernseher, da spielt gerade Richie Ramsay aus, mit dem habe ich mal im Flight gespielt.
Okay.
Die spielen gerade in Schottland ein Turnier, die BTA-Tour.
Ja.
Und dann gucke ich auf PGA-Tour und so weiter. Ja.
Also
Fußball gucke ich ab und zu mal rein, ganz wenig. Jetzt verliere ich so, aber 90 Minuten gucke ich nicht mehr. Ich gucke nur eine Zusammenfassung, wenn überhaupt.
Okay.
Also ich habe einen guten Stand vom Fußball. Ja. Und ich gehe auch immer ins Stadion oder ich gehe auch mal das St. Pauli-Stadion mit Hartwiger und so weiter. Und guck mal, das ist eine ganz andere Stimmung, ganz andere. Das macht auch Spaß da mal.
Ja.
Also du bist öfters also bei St. Pauli auch?
Ja, wir gehen ab und zu mal hin, klar, logisch, warum nicht?
Mhm.
Wenn ich eingeladen bin, abends bin ich mal eingeladen, gehen wir da hin und machen einen schönen Nachmittag, ist so alles gut.
Okay.
Wenn der HSV auswärts spielt.
Naja, gut, dann lass uns doch mal kurz den Sidestep machen, ohne jetzt zu pathetisch zu werden, aber du bist ja nun wirklich auch ein langer Begleiter gewesen von Uwe. Vielleicht erstmal. Jetzt ist es ja wirklich schon ein paar Tage her, jetzt ist es ein bisschen gesackt. Wie war so für dich der Anfang, als du es gehört hast, dann letzten Donnerstag?
Ja, gut, wir waren natürlich alles, ich war in der Fußballschule an der Ostseealpe auf Fehmarn. Und als das so dann die Nachricht kam. Und wir haben ja auf Fehmarn gute Beziehung zum Pastor. Und da haben wir abends um 9 auf ganz Fehmarn. Zumindest Burg, die Glocken geläutet. Das haben wir hingekriegt.
Okay.
Mit dem dicken Fehler. Okay. Ja, war natürlich klar, wir meinte erstmal, gut, ich kenne ihn da etwas besser. Ich kenne ja das letzte Jahr von ihm. Es ging ja nicht so gut und wir haben uns auch noch getroffen zum Essen oder auf seinem Golfturnier hier in Hamburg. Aber ihm ging es nicht mehr so gut. Das sah nicht gut aus.
Ich hab irgendwann mal ein Bild gesehen, wo er mit seiner Frau lang geht. Ich habe den Uwe ja immer mal wieder getroffen bei solchen Treffen. Ich glaube, das waren immer Empfänger vom Abendblatt draußen irgendwie an der Elbe, an der Elbchaussee. Und da wirkt er immer noch fit die ganzen Jahre. Aber ich habe das letzte Bild, was ich gesehen habe, das sah wirklich nicht gut aus. Da konnte er sich kaum richtig bewegen. Und da
ja,
hieß
im letzten Jahr hatte ich einen Stock, der kaum bewegen. Ich dachte aber nicht gefahren. Also das sah nicht gut aus. Das ging relativ jetzt rapide bergab.
Aber was ist denn da?
Ich hatte ja immer noch mit Harald Behre, kennst du auch noch? Harald Behre ist ja gut mit mir befreundet. Wir haben uns also regelmäßig mal zu essen getroffen hier bei mir beim Spanier.
Ja.
Und das letzte Mal im halben Jahr, dann sah es schon nicht gut. Das ging am Stock und musste gefahren werden.
Aber was hat das denn
mit... Die letzten Monate waren schwer für ihn.
Ja, also ich habe dann ein paar Mal gehört, seit irgendeinem unverschuldeten Verkehrsunfall hätte er große gesundheitliche Probleme. Was war das denn? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, das ist schon ein paar Jahre her, glaube ich. Ne?
Ja, das ist 4, 5 Jahre her. Da ist im Elbtoll ist jemand auf ihn aufgefahren, aufs Auto von ihm.
Ja.
Und da hat er ein Schleudertrauma oder schwere Nackenprobleme gehabt und seitdem hat er immer Schmerzen gehabt. Das,
ach so.
Das war dann, das war ein Unfall. Die sind dann hinten reingefahren. Und ja, wie das dann so ist, hat er, klar, in dem Alter hat man dann Probleme mit dem Rücken oder mit dem Kreuz oder überhaupt
ja.
mit der Bandscheibe.
Also ich fand das ja...
Überlein gehabt.
Ich, wenn du jetzt nur rein die Zahlen siehst von ihm, das ist ja, es ist ja auch nicht greifbar, ja, was er mit dem Verein erlebt hat. Und das war dann halt für mich der Aufhänger zu sagen, ey, Moment, da die Aufstellung 1971, Manny Kals ist da schon drin. Das ist ja Wahnsinn. Also, dass ihr beiden auch noch zusammengespielt habt. Hast du an diese ersten Begegnungen mit ihm, hast du da noch Erinnerungen dran?
Ja, es war ja mein Vorbild, als er 66 da mit geknickt nach dem Finale vom Platz ging. Und dass ich dann 71 nach Hamburg kam, war dann Zufall. Aber ja, ich habe ihn ja privat kennengelernt. Wir haben uns vor der Saison bei ihm auf der Terrasse getroffen. Er hat in Ockenzoll gewohnt. Wir haben da trainiert. Und da hat uns die Mannschaft eingeladen vor der Saison. Und dann sind wir ins Trainingslager gefahren. Aber er hat uns ganz toll aufgenommen. Wir waren ja die Jungbunde mit 18, 19 Jahren. Mhm. Und wir haben noch am Roten Baum trainiert damals. Nee, das war ganz entspannt, so die jungen Spieler. Und also, wir hatten null Probleme mit dem Ding. War überragend. Der war auch ein Training für mich, klar. Auf dem Platz war er unangenehm, weil er nicht verlieren konnte, ja. Aber sonst außerhalb des Platzes war er natürlich ganz entspannt, überragend, immer freundlich. Das war schon ein großes Vorbild für uns junge Spieler auch.
Das heißt, es gab dann auch mal den ein oder anderen verbalen Arschtritt auf dem Platz, wie es halt normal ist, ja, wenn wir es nicht lief hinten.
Auf dem Platz und auch in der Kabine, ja klar. Wie das, weißt du auch, wie das ist auf dem Platz. Da wird mal jetzt mal ein bisschen lauter, da wird sich mal gefetzt, verbal und so weiter. Nach dem Spiel ist es wieder vergessen, aber da ging schon gut zur Sache.
Aber es war ja auch eine Zeit, Manni, wo diese Hierarchie in Mannschaften natürlich noch ziemlich klar war, ne? Dass die älteren, gestandeneren Spieler natürlich schon ziemlich klar den Ton angegeben haben, oder?
Das war richtig. Wir hatten ja damals, gut, der HSV, der war damals überall mit der Uwe Seeler, Willi Schulz, Kurbjörn und so weiter. Ja, das war die Mannschaft, die waren überaltert. Und deswegen haben sie uns Junge da geholt. Das hat dann ein, zwei Jahre gebraucht, bis wir da drin waren. Aber der Übergang hat ja gut geklappt, wie man gesehen hat. Wir haben dann zwei Jahre gegen Abstieg gespielt. Das war auch sehr lehrreich und da kann man auch Erfahrung sammeln. Ne?
Ich habe das jetzt logischerweise auch nur kurz gelesen. Wie war jetzt die Nummer ganz genau, wie du beim HSV gelandet bist mit deinem Trainer zusammen?
Nein, unser damaliger Jugendmanager von TuS Altrib, der ist zum HSV gewechselt und hat mich dann nicht mitgenommen zum HSV.
War das schon vorher klar, dass er geht oder wie?
Das war klar, dass er zum HSV geht und hat mich dann mitgenommen. Für mich war der Erste, dann kam Rudi Kargus dazu und Kasper Memmering. Ah. Wir drei waren die Ersten, die in Hamburg gelandet sind. Und dann ein Jahr später kamen dann Heaton und Kloppach und so weiter. Dann kamen erst die anderen.
Wo kamen die denn
die
her?
Die drei in Hamburg.
Kargus, Memmering.
Ja, Karls und Kargus aus der Pfalz. Wir haben ja Südwestauswahl zusammen gespielt.
Ah ja.
Und Memmering haben wir geholt von Werder Bremen.
Ah ja.
Der war im Internat von Werder Bremen, haben wir dann nachts geholt. Und dann ist er nach Hamburg gewechselt. Das waren die ersten drei. Gab es damals auch schon, Nacht- und Nebelaktion.
Habt ihr ihn entführt oder was?
Nein, wir sind nachts rübergefahren. Ich habe ihn angerufen und gesagt, du hast Interesse, wir kommen rüber zu dir, haben wir gesprochen und dann eine Woche später waren wir da.
Wahnsinn.
Also, ja. Gut, wir haben die Jugendnationalmannschaft alle zusammen gespielt, Kargus, Karlsmeer, Neuenberg. Wir hatten auch Jugendnationalmannschaft zusammen gespielt, hatten immer guten Kontakt zusammen. Und dann sind wir zusammen da zum HSV gegangen. Das war schon, ja, drei Stück auf einmal, also war schon
das ist
ein
schon
Torwart, ein Abwehrspieler, ein Stürmer, das hat gepasst.
Das passt schon mal ganz gut, ne?
Ja, aber wir hatten damals der Gerhard Heides, der war überragend, der hatte immer Vorausblick, der hatte ein Auge für Talente und hat sich auch durchgesetzt. Der ist leider zu früh gestorben. Mit 6 oder 38, aber der war schon überragend, der Mann.
Also wenn ich das jetzt richtig sehe, wir haben ja eben kurz darüber gesprochen, dass du im ersten Jahr schon dabei warst und Uwe noch als Spieler miterlebt hast. Aber das war ja nur dieses eine Jahr, glaube ich. Dann hat Uwe, glaube ich, aufgehört, richtig?
Ja, das war anderthalb Jahre. Ich habe ja anderthalb Jahre habe ich mit ihm zur Trainierung gespielt.
Ja.
Und dann hat er sein Abschiedsspiel gemacht. Da konnte ich nicht teilnehmen, weil ich mit dem DFB-Auswahl irgendwo im Ausland war.
Ja.
Und ja, und dann hat er dann aufgehört, ja.
Aber du hast dann natürlich in all den Jahren, nehme ich mal an, weil du ja nun in Hamburg geblieben bist, sicherlich ihn, ist er dir, seid ihr euch oft über den Weg gelaufen, nehme ich mal an, ne? Im Club.
Ja, wir hatten immer Kontakt. Er hat ja danach die Uwe Seeler-Mannschaft gegründet. Dann war er mit den Schneeforschern unterwegs. Wir haben immer Kontakt gehabt und der war auch beim Spiel bei uns, bei dem Spiel immer dabei. Also, und dann hat viel, war ja Adidas unter Vertrag jahrelang.
Ja.
Als Vertreter und ja, wir haben immer Kontakt gehabt mit, aber immer dabei.
Das Einzige, was ja nicht so gut gelaufen ist, war seine Präsidentschaft, in die er ja mehr oder weniger von Franz Beckenbauer reingesungen wurde und andere haben natürlich damals auch Gas gegeben, damit das macht. Hat man darüber dann im Nachhinein auch mal gesprochen oder wurde das irgendwie mehr oder weniger verschwiegen?
Ja, gut, die Ära, die Ära war gar nicht so schlecht. Die haben zumindest den Stadionbau auf den Weg gebracht und so weiter. Aber gut, wenn man vorne steht und ein anderes Spiel steht, steht man auch immer in der Kritik. Und, ja, da ist der Wind etwas härter. Und da hat auch mal ein paar Breitzeiten gekriegt. Aber er hat es wie ein HSV getan und dann, das war schon
naja, okay. Also,
aber ich glaube, zweite Zeit hat es, glaube ich, nicht gemacht.
Im Nachhinein habe ich schon, also wenn ich mich daran erinnere, habe ich schon auch das so in Erinnerung, dass er ja für viele Dinge auch einfach gar nichts konnte, die damals gelaufen sind. Ne? Also er musste letztendlich auch den Kopf dafür hinhalten.
Ja, das ist richtig. Er hatte Kopf dafür gehalten, aber das Problem ist immer das Umfeld. Ja? Mhm. Es sind ja Leute dabei, die Entscheidungen treffen und dann, hat er dann mitgetragen. Aber ja gut, das sind auch ein paar Sachen passiert, die waren nicht so gut. Ja. Aber das hängt auch vom Umfeld, ne? Der war ja nicht einfach der Präsident, da rennt noch andere, da gibt es noch einen Schatzmeister, gibt es einen Vizepräsidenten, und wieder Entscheidungen treffen und. Aber gut, das hat er wohl auch bereut, ja, ob er es bereut hat, weiß ich nicht, aber er hätte es kein zweites Mal mehr gemacht. Seine Frau hat ihn gewarnt, mach es nicht. Ilka wusste Bescheid.
Also wenn ich das jetzt mal aus der Entfernung, ich bin ja jetzt erst seit ich hier 2014 im Dezember bei St. Pauli gelandet bin, ist er mir bestimmt 5, 6 Mal über den Weg gelaufen. Und das waren wunderschöne Begegnungen immer da, wenn wir mal miteinander geredet haben. Aber so aus der Entfernung, wenn ich auch die ganzen Jahre sehe, wenn ich die Dokumentationen sehe über ihn, wo man vieles sieht, ist Uwe für mich so wie für dich ein Vorbild war als Spieler direkt vor Ort, wo du ja mit ihm zusammengespielt hast, war er für mich auch immer ein Vorbild als Mensch. Als Fußballer sowieso. Ich meine, das war einer der bekanntesten Stürmer damals. Und aber auch als Mensch, ja. Sowohl in seiner fußballerischen Karriere, eben, keine Ahnung, das ist ja, habe ich jetzt nochmal gesehen, auf 1 Million Handgeld verzichten. Das haben die gar nicht verstanden dabei Inter. Wieso kann der jetzt nicht kommen? Seine Art und Weise, seine Fairness, ja, ja. Seine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, auf dem Teppich zu bleiben, ein völlig normaler Junge zu sein, sicherlich auch in einer anderen Zeit. Ne, heutzutage mit im Internet, da denkst du ja, da brauchst du ja gar nichts mehr leisten, da denkst du ja schon, du bist ein Weltstar.
Ja, man kann die Zeit nicht vergleichen mit der heutigen Zeit, das ist klar. Aber in der Zeit, der er aufgewachsen sind, ist, mit der heutigen Zeit kann man nicht vergleichen, ganz anderer Welt gewesen.
Ja.
Aber der Mann, der ist bodenständig, freundlich, immer toller Typ gewesen, aber das war halt so.
Ja, denkst du...
Der war wie er war.
Ja, denkst du, dass
einfach,
es so...
Einfacher Typ, einfach, ganz einfach, einfacher Typ, aber einfach bodenständig.
Authentisch, ehrlich.
Das war alles angeboten, das hat er mitgekriegt. Ne?
Ja. Ja, und auch diese Bekanntheit, die er bekommen hat, auch wenn das natürlich nicht mit der Bekanntheit von heute zu vergleichen ist, wo ja jeder Spielzug im Internet rauf und runter läuft, aber er war ja einer der bekanntesten Fußballer in Deutschland, sowieso auch in Europa, und trotzdem einfach so zu bleiben. Meinst du, dass es solche Typen überhaupt heute noch gibt, oder ist diese...
Die gibt es wahrscheinlich nicht mehr, die Welt ist heute anders und Das wird so nicht wieder geben. Damals ging es auch nicht, heute geht es nur noch ums Geld, sage ich mal. Ja? Ohne Geld geht da gar nichts mehr. Das waren früher andere Zeiten.
Also ich kann das...
Die Leute sind anders aufgewachsen, andere Mentalität, aber das muss ja nichts Schlechtes sein.
Ich kann das nur noch mal bestätigen, auch aus Sicht jemand, als jemand, der halt ja, zu seiner Präsidentschaft habe ich halt beim NDR gearbeitet und musste mich auch mit diesem ganzen Mist damals dann beschäftigen. Und selbst da ist er wirklich immer so geblieben, ruhig und stand zur Verfügung und ist immer gekommen. Und das macht mich jetzt gerade, also gerade die ersten Tage, ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist, also wer sich dann alles präsentiert hat, was er dann alles mit Uwe erlebt hat und jeder sagt irgendwie, ja uns Uwe, das ist einer von uns. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist immer unbedingt, ja. Also einige haben sich da, finde ich, auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, mit ihm geschmückt, aber wie habt ihr das wahrgenommen, die ersten Tage?
Ja gut, ich lese ja nicht so viel Zeitung, insofern. Wer alles was gesagt hat, weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, ich kann nur von mir sagen, ich hatte einen guten Draht zu ihm, über und vor allem auch über Harald Behrer, der ja schon seit Kindheit mit ihm befreundet ist und wir uns regelmäßig getroffen haben und ich da auch ein bisschen Insiderwissen habe und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also ja. war schon ein gutes Verhältnis unter Fußballer, sage ich mal, ne? Es wird natürlich auch über Fußball gesprochen oder auch manchmal Privates und so weiter. Und wir haben auch viel Spaß zusammen gehabt, das gehört auch dazu.
Ja, der Abschied wird da jetzt wirklich auch entsprechend sein. Also ich finde, es ist die richtige Entscheidung. Das ist vermutlich letztlich in der Familie getroffen worden, dass man sagt, die Gedenkfeier findet im Stadion statt und nicht im Michel, wie es beim Ehrenbürger der Freien und Hansestadt Hamburg ja auch möglich gewesen wäre. Findest du das die richtige Entscheidung?
Ja gut, das muss die Familie entscheiden. Ich weiß ja nicht, was die geplant hatten oder ob ein Testament gemacht hat, wenn er und das entscheidet die Familie und dann ja, die Familie soll das entscheiden, was passieren soll und dann ist das auch in Ordnung, ob das keine Feier machen, ob sie eine Feier machen.
Naja, sie machen es jetzt, sie machen es ja im Stadion jetzt.
Ja, im Stadion. Aber dann die Beerdigung nämlich im kleinsten Kreis und das ist auch in Ordnung so.
Ja. Ewald, was treibst du da? Musst du noch was recherchieren?
Ja, ist alles gut.
Ist alles gut. Musst du noch mal die letzte. Ich habe mich auch gewundert, wie das, um das vielleicht dann langsam als kleinen Abschmecker noch zu nehmen. Ich habe mich gewundert, wie das passieren konnte, dass Ewald 2 Tore gegen euch gemacht hat in einem Spiel. Also du weißt ja, so der ganz große Angreifer und Knipser war er ja nicht, ne? Also in einem Spiel 2. Ich glaube, Cargus hatte da auch mal ein bisschen mitgeholfen. Anders kann man sich ja kaum erklären, ne?
Wissen auch da, Manni?
Naja, ich habe aber nichts verstanden, was du gesagt hast.
Ja, ich weiß nicht, der Michael hat irgendwas erzählt. Er wollte das kritisieren oder unverständlich. Er fand es unverständlich, dass ich 2 Tore erzielt habe. Also vielleicht
in einem Spiel.
Also ich habe wirklich nicht viele Tore erzielt als Bundesliga-Spieler. Ich meine, in der ersten Bundesliga, keine Ahnung, habe ich glaube ich 333 Spiele gemacht und 48 Tore erzielt. Das ist ja keine Quote, wo man jetzt glänzen kann. Aber ich diese Saison, wo ich anfing, 77, 78, das rekapituliere ich nochmal ganz kurz. Jetzt habe ich dich aufgerufen, wo du hast jetzt nicht jedes Mal, ja, fehlt jetzt ein Spiel, aber am 16. Spieltag gewinnen wir zu Hause 2-1 gegen euch und am 33. Spieltag gewinnen wir 6-2 bei euch. Das war ein Spieltag, bevor wir in Düsseldorf gegen Dortmund dieses letzte...
In Hamburg.
Wir haben in Hamburg 6-2 gewonnen. Horst Bertel erzielt in der 6. Minute das 1-0. Dann kommt Rainer Bohloff, dann kommt Ferdi Keller in der 58. Aber dann ging es los. 69. Carsten Nielsen, 71. Carsten Nielsen, 74. Christian Kulig, 79. Christian Kulig und 83. Jupp Heynckes. Das war dieses 6-2. Und dadurch sind wir überhaupt in die Nähe wieder gekommen vom FC Köln, die ein klar besseres Torverhältnis hat. Und dann haben wir das letzte Spiel zu Hause, also wir haben in Düsseldorf gespielt, gewinnen wir 12-0. Und nur weil...
Das war doch geschoben, oder?
Reißt sich zusammen.
Also eher das 2-6 war geschoben. Das hört sich auch sehr merkwürdig an. Reißt sich zusammen.
Nein, es war wirklich... Nein. Jupp erzielt 5 Tore und auf einmal waren wir, keine Ahnung, nur noch 5 Tore oder 3 Tore schlechter, glaube ich, als der FC Köln. Und die haben sich wahnsinnig aufgeregt. Die Geschichte habe ich schon 100-mal erzählt. Der FC Köln spielt das letzte Spiel bei St. Pauli, die schon abgestiegen.
In Hamburg gegen St. Pauli, ja, gegen St. Pauli, ja.
Genau so.
Die aber waren auch, aber die haben, glaube ich, auch 6-0 gewonnen.
5-0, 5-0. Die haben 5-0 gewonnen. Aber der Höhepunkt war, dass die bei euch im Volksparkstadion gespielt haben.
Ja, da war ich da. Das habe ich gesehen, das Spiel. Da habe ich da gesessen.
So.
Und das angehört. Köln hat stark gespielt, muss man sagen.
Ja, ja, gut. Aber St. Pauli hat nie im Volksparkstadion gespielt. Und wenn sie gespielt haben, haben sie verloren. Sie haben die ganze Zeit am Millerntor gespielt. Und als Karl-Heinz Thielen gehört hat, ich habe mit Karl-Heinz darüber gesprochen. Karl-Heinz Thielen war Manager. Als Karl-Heinz Thielen hörte, sie sollen am Millerntor spielen, hat der dort angerufen und hat gesagt, was soll der Quatsch? Ja, hat der damalige Manager gesagt, da kommt ja kein Schwein ins Volksparkstadion, wir sind ja schon abgestiegen und dann können wir die ganzen Kosten nicht decken. Und dann hat Karl-Heinz Thielen folgenden Move gemacht, den ich als, sagen wir mal, unseriös und unmoralisch ansehe, weswegen wir letzten Endes die deutsche Meisterschaft verloren haben vielleicht. Dann hat er gesagt, wie viele Zuschauer braucht ihr denn, um die Kosten zu decken im Volksparkstadion? Und dann hat er den 15.000 Eintrittskarten abgekauft.
Im Ernst?
Das ist verbrieft. Ja. Der hat 15.000 Tickets bezahlt und deswegen haben die im Volksparkstadion gespielt und 5-0 verloren, während wir haben in der zweiten Halbzeit aber immer noch gedacht, boah, wir kommen näher und auf einmal fällt 3-0, 4-0, 5-0, dann konnten wir uns verabschieden. Ja. Also. Und also
anschließend, das Spiel habe ich gesehen im Volkspark, da war ich da, aber ich weiß, ob ich da Freikarte hatte in Köln, ich weiß es gar nicht. Das
weiß ich nicht mehr. Aber sag mal, Manni, ganz kurz, jetzt hast du angezweifelt, ob es da mit rechten Dingen zuging. Ich habe mir jetzt nochmal das Spiel aufgemacht gegen Gladbach, ja? Mit Buljan, Hidjen, Ripp, Kals, Magath, Volkert, Memering, Bertel, Kiegen, Keller. Erklär mir mal bitte, wie man zwischen der 69. und 83. Minute aus einem 1-2-1 ein 2-6 machen kann, ohne rote Karte.
Wir hatten Blackout alle.
Ich kann dir das erklären, Michael. Ich kann es dir erklären. Du hast gerade die Aufstellung vom HSV aufgerufen.
Der Bonhoff hat uns den Freistoß reingehängt um die Mauer rum. Also mit dem rechten Fuß links vorbei.
Genau.
Im Außenweg. Stimmt das? Ja, das war doch, glaube ich, das Spiel.
Das kann sein. Also ich sag mal ganz kurz.
Das war die Wende, da sind wir zusammengebrochen danach.
Naja, Moment, danach fiel noch das 2-1 für euch und danach ging's. Aber ich sag mal, Wolfgang Kleff, Hans-Jürgen Wittkamp, Berti Vogts, Wilfried Hannes, Horst Wohlers, Christian Kulig, Rainer Bonhoff, Allan Simonsen, Carsten Nielsen, Ewald Lien, okay, Jupp Heynckes. Und auf der Bank damals 19:02 einwechseln, Wilfried Schäfer und Kalle Delhaie. So. Jetzt,
und die haben mit fünf Stürmer gespielt, hast du gerade aufgezählt.
Ja, genau so. Als ich später Trainer war, habe ich so mal alte Spiele angeguckt, da habe ich so gedacht, sag mal, was ist denn das für ein System? Simonsen, Nielsen, Lielen, Heynckes, Jan Kulig. Wir hatten zwei Verteidiger. Berti war ja kein Außenverteidiger, der war ja irgendwie Verteidiger. Jürgen Wittkamp, Libero, ich weiß gar nicht, wie wir da gespielt haben. Wir haben nur noch vorne gespielt. Das ist Wahnsinn. Also, langer Rede, kurzer Sinn. So etwas kann schon mal passieren. Und das andere war, da hast du eben von gesprochen, ich hätte mal zwei Tore erzielt. Das war jetzt die Saison 77-78. Aber es gab auch die Saison 78-79, ein Jahr später. Da hast du auch wieder 34 Spiele gemacht. Und da haben wir bei euch 3-0 verloren. Da hast du auch ein Tor geschossen. Das war der erste Spieltag. Und anschließend, am 18. Spieltag, im 9. Februar, spielt ihr bei uns, wir gehen 1-0 in Führung durch Bruns, Buljan 1-1, Ewald Lien 2-1, da kann ich mich erinnern, das war irgendwie, weiß ich schon gar nicht
mehr. Da hat Cargos den Ball fallen lassen, ich habe mir das nochmal angeguckt. War gar nichts, aus 3 Metern ins leere Tor. Ja,
ja, zählt aber, du Osterhase.
Weiter.
Horst Rubisch 2-2, Wilfried Hannes, Elfmeter 3-2, Horst Rubisch 3-3 in der 82. Minute. Und dann kommt ein gewisser Ewald Lien, der in der 83. Minute das 4-3 erzielt. Frag mich nicht mehr, ich kann mich daran erinnern, da war ein Spiel, wo ein Eckball war, der Eckball wird rausgefaustet Und ich habe ihn ja, über
das
den.
Das war ein Abstauber, das ist direkt nein, genommen, glaube ich, ne?
Nee, ich glaube, das war was anderes. Ich glaube, es muss eines der nächsten Jahre gewesen sein, wo ich den über den Torwart ins Tor. Ich glaube, das war Uli Stein schon.
Träum schön weiter, das war nicht so. Das war einfach.
Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass 4:3 war irgendwie so ein Abpraller und den schiebe ich dann von links, spitzer von Winkel ins leere Tor. Irgendwie sowas, genau. Ne?
So kamen die zwei Tore zustande.
Wer ist Meister geworden? Genau.
Spiel, ne? Das war nämlich die entscheidende Frage.
Wer war denn Meister?
Wer ist denn 1979 Meister geworden?
Wer war das denn?
Ewald. Ja, wer wohl?
War das das letzte Mal?
Ja,
Da entstand das berühmte Lied, das auch mittlerweile Gerner Müller im Tor gesungen wird. Wer wird deutscher Meister? Sag mal, was war der schönste Meistertitel? 79, 82, 83. Du hast ja alle Titel in der jüngeren Vergangenheit des HSV mitgemacht. Die Meisterschaften, Pokal, Europacup-Siege. Was war der schönste Titel?
Ja, die waren alle schön. Die letzte war natürlich schön, dass wir in Schalke gewonnen hatten und dann vor Werder Bremen gelandet sind. Und das war natürlich immer so ein Fan-Duell, Bremen, HSV, die haben auch immer so eine kleine Rivalität.
Das heißt,
aber
die erste
Meisterschaft war auch toll. Zum ersten Mal Meister ist immer ein tolles Erlebnis. Ja, damals in Frankfurt.
So,
ja, das war
gut.
Brutal, das war Pokal. 1970 so. Meister gewonnen in Bielefeld 1-1.
Ja. Ja, Ewald, hast du jetzt eigentlich die Worte mitgezählt vom Schweiger? Wir haben die meisten Worte aus dem Schweiger rausgeholt in den letzten 20 Jahren, glaube ich. Also
ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was dieses.
Ja, was heißt denn Schweiger?
Ich finde das ein
wer hat den Namen Schweiger gefunden? Wisst ihr das?
Keiner.
Das kann doch nur irgendeiner aus der Zunft von Michael Born gewesen sein, aus der Journalistenzunft.
Mit dem hast du nicht gesprochen wahrscheinlich. Irgendein
Nein, Reporter. Nein, das war die Bild. Bild Hamburg, Trainer hätte ich fast gesagt.
Kannst du ruhig sagen.
Ich hab mit dem nicht gesprochen.
Ja.
Und dann, ja, da habe ich geschwiegen, haben sie gesagt, ja, der schweigt. Ja. Dann haben sie immer geschrieben, ja, der Schweiger. Aus Bild-Zeitung angehängt. Ja.
Genau so.
Weil ich nichts gesagt habe, so war das. Ja.
Das ist ein Missbrauch.
Heute geblieben, ist unglaublich.
Genau so. Das ist ein Missbrauch der journalistischen Macht, die man hat, aus persönlicher Betroffenheit, aus persönlicher Befindlichkeit irgendeinem Spieler irgendein Etikett anzuhängen.
Ja, genau.
Der Manni ist. Bis heute wirst du als Schweiger bezeichnet. Bei mir ist es der Zettel Ewald und jeder Dritte.
Zettel Ewald, genau.
Ja, und jeder Dritte hat
eben.
Ja, das ist eine Unverschämtheit. Ich meine, naja, gut.
Bei heute, Ewald stimmt's aber übrigens. Ne?
Ja, aber
der
sitzt
ja immer noch mit seinem Zettel hier rum.
Ja, gut, aber ich meine.
Ja, das ist immer, was die Presse alles hinrichten kann.
Ja, das sind Bilder, die
und
bleiben.
Damals gab es andere, andere Journalisten als heute. Ne? Da waren schon ein paar Experten dabei.
Da waren welche dabei, die waren erbarmungslos. Ja. Ne? Also ich sag mal, erbarmungslos, die haben dich fertig gemacht. Also wir hatten ich weiß noch, wir hatten noch Journalisten in Mönchengladbach. Wir haben versucht, immer mal wieder irgendeinen, der während der Jahre straffällig geworden war, am Ende einer Saison hochzuholen. So mit Fake-Nachrichten. Sag dem mal, der soll hochkommen. Der Jupp Heynckes möchte unbedingt mit ihm sprechen. Und der ist nicht hochgekommen. Wir wollten den ins Entmühlungsbecken schmeißen so, und den untertauchen.
Die haben Respekt gehabt. Aber da haben sie natürlich auch dann, ich sag mal, Link geschrieben. Ja,
das war natürlich Link. Genau so. Also heute, wenn das heute einer schreiben würde, was die damals über uns geschrieben haben teilweise, das war ja beleidigend. Ich habe das damals so gesagt, die haben die Beurteilung einer sportlichen Leistung mit der Abqualifizierung eines Menschen verwechselt. Das heißt, wenn du schlecht gespielt hast.
Genau. So sieht's aus. Ja, ist richtig.
Wenn du schlecht gespielt hast, dann haben die den Mann beleidigt. Ne? Und ich habe das oft auch gesagt. Ich bin auf Abwehrspieler getroffen. Wenn ich mal gut gespielt habe, dann hieß es, der hat den.
Was nicht so oft der Fall war.
Also jetzt wird er langsam warm.
Aber jetzt merken wir auch so langsam, was jetzt so hinter diesem HSV-Mythos dahinter steckt, dass sie im Moment nicht wieder hochkommen. Das ist diese Überheblichkeit. Das ist dieser Schuss Überheblichkeit. Dieser Schuss Überheblichkeit.
Ja.
Also.
Nein, ich glaube nicht, dass sie überheblich sind. Die können es halt einfach nicht besser, sag ich mal.
Ja, das ist natürlich überheblich, klar.
So gut kenne ich die Spieler jetzt nicht, dass überheblich. Ja, was heißt überheblich? Ja,
nein, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das, das das war jetzt, also was ich, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, wenn das ein Journalist heute schreiben würde, das würde er sich gar nicht trauen, weil das die ganze Welt erfährt und durch diese sozialen Netzwerke, durch das Internet würde der einen derartigen Shitstorm kassieren, dass er sich davon nicht mehr erholen würde. Während damals hat das steht montags in der Zeitung und danach, wie man so schön sagt, wird der Fisch da drin eingewickelt. Das hat kein Schwein, du wusstest ja gar nicht, was hat der vor 3 Tagen geschrieben? Aber die haben wirklich geschrieben, wenn ein Stürmer gut gespielt hat, dann hat der Abwehrspieler sich lächerlich gemacht, er ist schwindelig gespielt worden ein Scheiß. Und am nächsten Wochenende, egal ob ich das war oder ein anderer war, wie gesagt, ich habe ja nicht so oft gut gespielt, wie du ja gerade treffend bemerkt hast, aber wenn der von jemand anderem schwindelig gespielt wurde, musste ich am nächsten Wochenende unter Umständen mit ihm gegen ihn spielen und dann hat er dieses langhaarige Arschloch, lass den mal kommen, von wegen, ich werde schwindelig gespielt, so.
Ja. Verstehst? Ja, gut, klar. Da stand es wieder unter Druck, ne?
Ja, das ist nicht in Ordnung gewesen seinerzeit, ne? Und gut. Also.
Na gut, ich sag mal, die Zeit war halt so und dann bleibt halt, ist natürlich auch einiges hängen geblieben, wie der Spruch der Schwätzer oder was, ne? Oder der Schweiger.
Ja.
Das ist halt, gut.
Ja, wie auch.
Das ist die Vergangenheit und die Aktualität ist bei dir viel Golf. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn du schon Golf im Fernsehen guckst, bist du auch auf dem Platz viel unterwegs noch?
Ja, Golf, ja gut, das ist mein Hobby, Golf spielen, ne, so ein bisschen. Und ich gucke abends immer, die Amerikaner, die Guten spielen, das ist schon manchmal interessant, aber auf Dauer jetzt auch langweilig, ne? Das ist ja immer das Gleiche, Patten und Dreiflecke.
Naja, stimmt schon.
Aber es gibt schon witzige Typen, die da spielen. Das ist schon manchmal interessant und das verfolge ich ein bisschen, ne?
Okay, dann wünschen wir dir
Ich guck mir die Plätze an, die will ich auch noch spielen.
Ja, genau.
Die besten Plätze da, da will ich auch mal spielen. Ja.
Ich frage dann lieber nicht nach, ob du die Frauen-EM verfolgst. Das wäre jetzt unser Gleich-Rauswurf aus der Sendung, wenn wir Ewald und ich gleich nochmal kurz reden. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher nicht so dein Ding ist.
Nee, ich habe jetzt eine Halbzeit gesehen die erste Halbzeit gegen, was war das noch, das letzte Spiel?
Frankreich?
Gegen Frankreich, ja.
Okay. Aber, aber ich nehme an, dass das hängt damit zusammen, dass du halt die Fußballschule machst und dass du beruflich total eingespannt bist und keine Zeit hast.
Ja, die fragen mich am Morgen nach dem Ergebnis, dann muss ich abends wissen, was los ist. Ne?
Also aufpassen, ne? Aufpassen Sonntag.
Du musst jetzt zumindest mal abends mal reingucken. Na gut, aber die spielen ja ganz ordentlich, die Menschen, die geben ja Gas, ist okay. Ja. Dann haben die inzwischen auch Zuschauer gute Einschaltquoten, muss man auch sagen.
Ja.
Das hat sich alles weiterentwickelt und ja, sehen alle gut aus, geben Gas, ist okay.
Wir sind gespannt, wie sich das dann nach der EM weiterentwickelt. Mal gucken, was dann noch so passiert.
Ja, es kommt darauf an, wie es ausgeht. Jetzt, ne? Wenn sie gewinnen, ist natürlich diese Euphorie da. Aber die werden, ja gut, die werden es nie auf Niveau kommen wie die bei den Herren, das sage ich mal. Ne?
Darum geht es ja auch nicht, Manfred.
Darum geht es auch nicht.
Nein, ich meine, du kannst ja nicht.
Aber was sie spielen, ist alles ja.
Das finde ich auch absolut top. Es geht ja nicht darum.
Ja, die haben jetzt ihr Publikum, ihre Fans.
Ich meine, kein Mensch vergleicht ja auch in Leichtathletik und in anderen Sportarten Männer und Frauen miteinander. Es geht nur darum, dass man gleiche Professionalität hat. Und in anderen Ländern,
Die sind schon professionell geworden, das muss man sagen.
Ja, aber die sind woanders. Ja, aber in anderen Ländern sind die jetzt schon an uns vorbeimarschiert. Da ist mehr passiert. Die großen Vereine kümmern sich mehr um den Frauenfußball. Die spielen teilweise in den großen Vereinen, in den großen Stadien auch. Während die bei uns, deswegen ist diese Sichtbarkeit nicht die gleiche. Und darunter hat es jetzt auch ein bisschen gelitten in den letzten Jahren. Ne? Und jetzt hoffe ich, dass diese EM
das wird, wenn die gewinnen, wird auch wieder ein kleines Schub geben, das glaube ich schon.
Ja.
Jeden Tag in der Presse, die werden ja gefeiert und aber gut, wollen wir abwarten, wie das Finale ausgeht. Ne?
Darf ich nochmal eben fragen, was sind das für Fußballschulen? Macht ihr in Ferienzeiten oder wann macht ihr diese Fußballschulen?
Na, ich mache meine Fußballschule, meine Karlsfußballschule, ich mache das in den Ferienzeiten, also immer Juli, August, durch.
Ja.
An der Ostsee oben, wir haben da so ein am Weißer Strand, das ist eine Hotelanlage mit 6.000, 8.000 Leuten, die da Urlaub machen und Campingplätze und da sind nur Kinder da, mit denen machen wir ein bisschen Training. Und auf Fehmarn machen wir das.
Das ist immer
und auch in Verein. Also wir wollen ja keine Trikots verkaufen, wie die Fußballvereine, die ihre Sportschule machen oder Merchandising machen. Wir wollen den Kindern ein bisschen Spaß beim Fußball beibringen. Ne? Das reicht.
Sehr schön. Und Fehmarn kennst du ja auch, Michael. Ne? Da bist du ja auch schon mal ab und zu im Urlaub gewesen. Ne? Das ist doch schön.
Sehr dann. Richtig. Sehr richtig. Aber das interessiert jetzt gerade nicht so sehr, ob wir da mal campen waren irgendwie auf Fehmarn. Ist schön, korrekt. Und da ist auch ein sehr schöner Golfplatz, den Mani wahrscheinlich auch schon gespielt hat, wie ich ihn kenne. Ne?
Ich habe das nicht verstanden. Welchen Michael meinst du?
Ja, mich hier. Der andere, der am Mikro ist. Den Golfplatz auf Fehmarn hast du schon gespielt, oder?
Ja, ja, sehr schön.
Ja, genau.
Ich würde sagen,
bei Gegenwind nicht zu empfehlen.
Nein, genau. Wenn Wind ist, lieber was anderes machen an dem Tag.
Ja, oder Kaffee trinken gehen. Mitwind spielen, 2-9 Mitwind, das ist okay.
Ja. So, du hast gesagt, du hast nicht viel Zeit. Dafür haben wir dich ganz gut bei der Stange halten können. Da bin ich sehr dankbar. Möge jetzt alles noch funktionieren, was du noch auf dem Zettel hast. Und ich sag schon mal vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Golfplatz vielleicht irgendwann mal demnächst und übergebe das Schlusswort an Ewald.
Manfred, herzlichen Dank. Manfred, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für deine Teilnahme. Das war sehr schön und erhellend und schöne Rückblicke. Und für alle, die es nicht gemerkt haben, weder hat Manfred heute geschwiegen, noch habe ich, das konnte man nicht sehen, aber ich sage es jetzt, irgendeine Notiz mir gemacht. Ich habe gar nichts auf irgendeinen Zettel geschrieben. Insofern.
Hast keinen Zettel in der Hand gehabt?
Nein.
Obwohl, eins zum Abschluss müssen wir noch machen, Ewald. Du musst doch mal diese eine Aktion bitte kurz beschreiben, die es angeblich gab. Das möchte ich jetzt noch aufgeklärt wissen.
Welche
Aktion?
Du wärst
angeblich von Manfred Kaltz fast mal übel umgestreckt worden. Du musstest irgendwie hochspringen. Das möchte ich jetzt auch kurz aufgeklärt wissen zum Schluss.
Also Manni,
War das in Gladbach?
Das war in Gladbach mal, ja. Also ich habe das ja, in meinem Buch.
Bin ich noch rechtzeitig weggekommen.
Wie, du bist
das war aber keine Absicht. Wie war das noch? Ich habe dich zu spät gesehen.
Also lass uns mal so sagen. In den meisten Fällen hattest du gar keine Chance, mich zu treffen, weil ich halt so schnell war.
Ja, aber, klar. Es war mir schon klar, dass das kommt. Ja.
Aber in dem Fall, ich weiß, das ist wirklich so passiert. In dem Fall war ich irgendwie in deinem Einzugsbereich. Und dann hast du so eine Kreiselbewegung gemacht und hast so nach mir getreten, so ein bisschen humorlos, um mal zu zeigen, dieser Vollidiot mit seinen langen Haaren, dem werde ich jetzt mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann habe ich einen Hocksprung gemacht unter deiner Sense. Was? Kannst du dich erinnern?
Ja, geil. Ja, klar. Weiß ich doch.
Unter deiner Sense her. Und ich denke, jetzt müsste der Schiedsrichter noch eingreifen. Ich lande, gucke mich um. Der Schiri, ich weiß nicht mehr, wer es war, steht irgendwie 3 Meter, 5 Meter daneben. Ich gucke den an und so fragend, na, und jetzt? Ja, wie, sagt er, der hat sie noch gar nicht getroffen.
Das hat auch recht gehabt.
Genau. Ja klar, ich bin auch 1 Meter hochgesprungen. Wahnsinn.
Also ich finde völlig richtig entschieden vom Schiedsrichter.
Das war nicht Arnfelder, ne? Nee.
Ich weiß es nicht. Also, aber die Schiedsrichter, ich meine, es gab tolle Persönlichkeiten, aber damals, aber es, ich meine, das waren wirklich, denk mal an ich weiß nicht, wie der mit vorne war, hieß ein Luca, der damals, als ich in Bremen da 81 da von Norbert ja, rasiert wurde, ja. Da hat er dem eine gelbe Karte gezeigt, ne? Und dann haben auch noch alle protestiert, ja, ja, ja. Ne? Also ich meine, die früher, wenn früher ein Abwehrspieler, einem Stürmer, das haben wir ja nun oft schon kolportiert, mit beiden Beinen hinten in die Achillessehne gesprungen ist, dann hat der Schiri immer diese kreisförmige Bewegung mit den Händen gemacht, der Ball. Genau.
Ja, deswegen können heute einige nicht mehr spielen oder die hätten früher nicht spielen können, weil die haben ja die Regel geändert und hinten und so weiter. Das ist natürlich auch okay, aber ist dann ein ganz anderes Spiel geworden. Früher wurde von hinten reingegrebst, das heißt, musstest du hochspringen mit beiden Füßen und das gibt's ja heute nicht mehr.
Nein, das
und
gibt's
dann,
nicht mehr.
Dann sind sie gleich verletzt.
Genau, aber der Höhepunkt.
Wir waren einfach hochgesprungen.
Ja, der genau so.
Einfach hochgesprungen. Das wie du auch. Ja, das ja war normal. Hat dein Training schon gelernt.
Ich
hochspringen,
bin,
wenn er von hinten kommt.
Ich bin aber auch kritisiert worden dafür. Der springt ja nur hoch. Ich sage, ja, was soll ich mir die Achillessehne durchtreten lassen oder? Ich bin doch nicht im Krieg. Also, aber ist es wirklich der Höhepunkt war, welche Angriffe damals in den 70er Jahren immer noch als, naja, der hat versucht, den Ball zu spielen, deklariert wurden. Der Angriff galt dem Ball. Wenn der Ball irgendwie in der Nähe war, dann konnte man als Abwehrspieler machen, was man wollte. Wahnsinn.
Ja, galt immer den Ball, ist schon richtig.
Aber
ja, gut, es gab natürlich damals auch einige Abwehrspieler, klar, die haben den Ball nie getroffen. Das gab, weißt du auch, es gab einige, die haben nur die Knochen getroffen, ne?
Es gab einige, die kenne ich auch sehr gut.
Ja, ne? Ja, klar.
Ich bin sehr froh, dass Ewald zumindest noch einigermaßen schmerzfrei gehen kann. Das zumindest ist geblieben. Das hätte ja auch anders enden können. Und zweiter Versuch zu sagen, schönen Sommer noch meinerseits an dich. Und lass uns mal irgendwann den Golfball vielleicht versuchen zu treffen zusammen. Schönen Sommer.
Manni, alles Gute und bleib gesund, ne?
Danke, bis dann, ciao.
Bis dann, ciao, ciao.
So, das ist ja wieder eine mega lange Folge hier. Ne? Na, wenn wir so lange nichts gemacht haben, kann die auch ein bisschen länger sein.
Ja, aber ich meine, es war doch jetzt ein sehr schönes, erhellendes Gespräch, auch ein bisschen lustig. Man muss ja auch nicht alles bierernst noch nehmen. Vielleicht können wir noch zwei, drei Sätze, keine Ahnung.
Ich habe noch 1000 Themen irgendwie, aber das machen wir alles nächste Woche. Wir machen ja wahrscheinlich relativ zeitnah nach dem Finale schon wieder was. Das lasse ja, ich hier alles mal liegen. Wenn wir jetzt noch mit Transfermarkt und Mané und Lewandowski zweite Liga und Ewald-Verabschiedung.
Wir haben jetzt die gesamte...
Zwei Sachen müssen wir noch machen. A, Ausblick aufs Finale.
Ja.
Na, also du weißt es ja immer vorher schon, deswegen machen wir das ja hier. Na, du weißt ja schon, was passieren wird. Das ist ja dein Allerliebstes, so eine Prognose abzugeben. Herr Lienen,
genau.
Was glauben Sie denn, wie das Finale ausgeht?
Ich kenne so Reporter von ARD und ZDF, die schon vor der EM im ersten Gespräch mit einer Expertin sagen oder mit der Bundestrainerin, naja, aber das wäre doch ein Traum, das Finale nicht nur zu erreichen, sondern auch Europameister
drin zu werden. Aber da muss man im Nachgang natürlich sagen, vielleicht hat er mehr Ahnung, als wir gedacht haben.
Ich glaube eher, dass etwas anderes dahinter steckt, nämlich dieser alte Reflex, einfach nur immer nach Erfolg zu schreien und das auch zu beschwören. Und das ist so drin in unserer Sportberichterstattung, aber auch in unserer Gesellschaft. Immer nur das Allergrößte zu sehen und darauf auch zu achten, anstatt mal zu sagen, naja, also Mensch, wie geht's euch denn und wie lauft ihr denn? All die anderen Nebenaspekte, die genauso wichtig sind. Und du kannst die bessere Mannschaft sein. Es gibt ja trotzdem verlieren und du kannst die schlechtere Mannschaft sein und gewinnen. Nein, wir gucken nur, wer gewinnt am Ende. Ne?
Also, da sind auch so viele Aspekte jetzt drin. Ich meine, die Engländerin, die müssen da erstmal mit klarkommen. Da wird nochmal ein ganz anderer Druck aufgebaut als hier bei uns in England. Die wollen nämlich den Titel und nichts anderes. Da ist das, was wir hier machen, ist noch lächerlich dagegen. Also gibt es überhaupt keine zwei Meinungen.
Ne? Ich wollte noch einen Satz sagen. Ich glaube, es war Lukas Podolski, der gesagt hat, so ist Fußball halt. Ab und zu gewinnt der Bessere.
Ja, genau.
Der Bessere. Verstehst du? Also... Ja, also was soll ich sagen? Also mich hat die Mannschaft überzeugt, muss ich sagen. Und bisher haben sie es auch geschafft, die Ausfälle zu kompensieren. Sie haben mit Hendrich und Hegering in der Innenverteidigung Top-Leute. Sarah Dorsun kann da jederzeit reinspringen. Sie haben mit Felicitas Rauch eine gute linke Verteidigerin, wo aber auch die kleine Herne reingesprungen ist und super gespielt hat. Julia Gwin auf der rechten Seite, auch da ist Anjomi, eine Spielerin von Frankfurt, im letzten Spiel gegen Finnland, hat dies auch super gemacht. Ich meine, für mich eine Sensation, die Lena Oberdorf, sie ist nicht schnell.
Aber die kann auch ganz gut treten, glaube ich, oder?
Ja, so würde ich das nicht sagen, nein. Lena stammt aus Essen. Für mich,
ja,
Sprockhöfe, geboren in Gevelsberg. Okay, ja. Gevelsberg und sie hat in Essen gespielt. Also es ist, kann man Gevelsberg noch zum Ruhrgebiet rechnen, aber man sieht, dass die Lena hat Grell, die hat Biss. Und sie, für mich macht sie es überragend. Für mich ist das die überragende Sechserin bei dieser EM. Ab und zu übertreibt sie es mal. Jetzt beim letzten Spiel gegen Frankreich hat sie kurz vor Schluss jemanden weggesäbelt. Das war ohne Worte.
Das habe ich gesehen.
Sie muss aufpassen, genau das, dass sie nicht manchmal übers Ziel hinausschießt. Aber was sie halt, das hat Sechser ausgezeichnet. Ich habe das mal über Peter Bosch gesagt. Peter Bosch ist ein ganz anderer Spieler. Der hat ja wirklich keiner Fliege was zuleide getan. Aber der war wie der Hase und der Igel. Der war immer eher da, weil er eher losgelaufen ist und das antizipiert hat. Und die Lena macht das genauso. Die ist so wichtig. Gerade wenn du im Mittelfeld mit Margul und Debritz spielst, die beide nicht schnell sind. Eigentlich haben wir drei nicht so schnelle Spielerinnen im zentralen Mittelfeld. Und dann ist es auch nicht
könnte
so.
Könnte ein Problem werden gegen England, oder?
Ja, und dann ist es auch nicht so leicht zu pressen. Aber die Lena, die kommt im Laufe eines Spiels bisher jedenfalls immer so gut rein, dass sie irgendwann mal das Timing hat, fast jeden Zweikampf zu gewinnen. Und sie macht das so gut, dass sie ihren Körper immer wunderbar reinstellt. Ne? Sie ist dann da, stellt den Körper und dann prallen die Leute an der ab. Das ist, also mir macht das einen Riesenspaß, mir das anzugucken. So, und dann eben auch die Debritz, Margul. Margul ist torgefährlich. Sarah Debritz spielt wunderbare Pässe, auch wenn sie nicht so wahnsinnig schnell ist. Aber dann hat man mit Dallmann, mit Lohmann, wie heißt sie? Latwein hat man natürlich eine ganze Reihe von Mittelfeldspielern, die jederzeit reinspringen könnten. Und vorne, wie gesagt, Hut rechts, Bühl links, Schüller im Zentrum, Freigang kann vorne spielen. Dann noch
jetzt hast du sie aber gleich alle aufgezählt.
Die Jule Brandt.
Ich bin begeistert, Ewald.
Ja, die Jule Brandt. Aber ich muss ehrlich sagen, im ersten Spiel habe ich gedacht, die Lena Schüller. Wie heißt der Lena? Bei den Vornamen komme ich ab und zu mal. Komme ich ab und zu mal durch. Lea, nicht Lena. Lea Schüller, die war überragend, hat auch ein wunderschönes Kopfballtor erzielt. Dann kommt die Alexandra Popp rein im ersten Spiel, macht direkt ein Tor. Beim nächsten Spiel, ich weiß nicht, war es beim nächsten Spiel schon, ist die Schüller, hat sie Corona?
Ja, der hat, glaube ich, gestartet dann danach, ja.
Genau, dann hat Pop direkt gestartet.
Rudimentär habe ich was mitbekommen.
Und ja. Was sie dann abgezogen hat, die ist für mich immer besser geworden, auch im Turnier, was technische Spielfortsetzung, Ball weiterleiten, Ball behaupten. Ab und zu ist ja der Ball schon mal weggesprungen, aber das ist immer besser und immer besser geworden. Und was sie für Abschlüsse hat mittlerweile, wenn ich jetzt gegen Frankreich sehe, das waren Abschlüsse, da muss ich sagen, das war einfach Weltklasse. Ist scheißegal, wie dieses Turnier jetzt ausgeht für mich.
Was ja, also ich habe irgendwo im Tweet gelesen, genau der Mittelstürmer, den der FC St. Pauli sucht.
Ja, da müsste man eine Sondergenehmigung einholen, aber wie sie in die Bälle hineingeht, ne? Also diese... Die Flanke, das habe ich ja nicht verstanden. Also beim letzten Spiel gegen Frankreich, da habe ich so gedacht, naja, also die Flanken von Svenja Huth sind so wichtig. Und Svenja spielt plötzlich links außen und Jule Brandt rechts, obwohl die eigentlich immer links gespielt hat. So, und dann habe ich immer geschrien. Ich versuche ja immer die
einzugreifen.
Also virtuell Martina Voss, Tecklenburg. Martina hat bei mir in der Amateurmannschaft mittrainiert, beim MSV Duisburg, als ich damals, ich kenne Martina sehr gut. Und dann habe ich immer gedacht, Martina, auswechseln, wechsel rüber. Svenja nach rechts, Jule Brandt nach links, dann kann die Jule Brandt nach innen kommen und die kommt sowieso vorbei, dann kann sie aufs Tor schießen. Die ist immer nach innen gegangen, aber was macht sie dann auf dem linken Fuß? Gar nichts. Und dann, ich habe geschrien, getobt, gemacht und irgendwann mal taucht plötzlich die Svenja Huth rechts auf.
Flanke Tor.
Baut eine Flanke rein. Die steht neben der Jule Brandt und die poppt. Stürzt da rein mit dem linken Fuß und ballert hat unter die und in der zweiten Halbzeit habe ich gedacht, so jetzt reicht's, aber jetzt muss ich doch rechts rüber. Nein, sie spielt wieder links und auf einmal taucht sie wieder rechts auf und haut diese Flanke rein und dann kommt die Alexandra Popp mit Anlauf. Also das muss ich sagen, kann ich nicht verstehen. Da fehlt's für mich noch so. Also eine überragender Kopfball. Da darf man auch keine Angst haben. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in so ein Getümmel reinzustürzen. Ich habe 100.000 Gehirnerschütterungen gehabt als Kind und als Jugendlicher. Deswegen habe ich auch nie Kopfbälle gemacht und bin da weggeblieben. Aber wie die da reingestürzt ist, und dann habe ich gesagt, so, jetzt macht die Martina, jetzt stellt sie die Hut nach rechts. Nein, sie musste wieder nach links. Was auch immer sie geritten hat, ich nehme mal an, dass sie gedacht hat, naja, die Kaschaui rechts, die muss von Svenja Hut kontrolliert werden. Oder auf der anderen Seite muss das die Jule Brandt machen. Jetzt auch klasse gemacht in der Defensive und am Ende hat ihr es recht gegeben. Aber was ich nicht verstehe, ist, wie man eine Alexandra Popp, die für mich in diesem Moment die beste Kopfballspielerin der Welt ist, bei einer Ecke oder bei Flanken irgendwo im Off stehen lassen kann, sie anlaufen lässt. Ne, das ist die ganze Zeit so. Die läuft an, so macht sie auch das zweite Tor. Das war auch bei Eckbällen so. Man lässt sie anlaufen, sie springt hoch und köpft das Ding rein. Das war ja auch beim anderen Tor, habe ich das auch so beobachtet. Also ich meine, normalerweise würde ich als Trainer und Trainerin dann sagen, gegen Alexandra Popp, naja, also ich meine, wenn du sie anlaufen lässt, kannst du das nicht mehr verteidigen.
Blocken.
Aber da musst du doch irgendjemanden abstellen, der muss auch nicht groß sein, der ihr auf die Nerven geht, der sie irgendwie so ablockt. Und da muss ich sagen, da sehe ich bei den Holländerinnen, aber auch bei den Engländerinnen habe ich das beobachtet, da sind dieses, was ich am Anfang gesagt habe, was sich auch geändert hat, dieses Liebe und Nette, das gibt es in der Form nicht mehr so. Festhalten, zerren, zupfen.
Also das wird da kommen, mit anderen Worten.
Ja, 100%.
Die werden sich anders auf Frau Popp einstellen.
100%, da kannst du schon mal von ausgehen. Aber gut, schauen wir mal. Also bisher bin ich begeistert und ich werde auch weiter begeistert bleiben, weil
egal wie es ausgeht,
weil das ist eine Leistung, 5 Spiele zu gewinnen, 13-1 Tore, so einen Fußball zu spielen, aggressiv, Pressing, alles dabei. Jürgen Klopp hat ja auch seinen Senf dazugegeben und hat gesagt,
ja, also das, was du gerade alles an Lobhudelei hast, das könnte man auch noch klippen und den schicken, weil das hat doch immer noch eine andere Wirkung für die. Du hast ja richtig gemerkt, wie stolz und berührt die waren, dass sich jemand wie Jürgen Klopp jetzt zur ihrer Mannschaft äußert. Ich glaube, sie haben das sogar im Vorfeld des Spiels, zur Spielvorbereitung gespielt.
Du meinst, wenn ich jetzt auch noch dazu gäbe, das würde
du könntest auch noch irgendwie so einen kleinen Clip machen für das Endspiel.
Es ist durchaus möglich, dass die Mädels mich überhaupt gar nicht kennen.
Viele nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich kenne dich alle.
Ja, ich meine, aber nein. Als
Trainer kennen die dich natürlich alle, ist ja wohl klar.
Also, so. Naja.
Also machen wir vielleicht noch als Insta-Geschichte.
Das mit den Mädels nehme ich zurück. Das sind natürlich gestandene Frauen. Da sind ja so viele ganz junge.
Ich finde, Mädels ist fast netter als Frauen. Frauen, es hört sich so hart an irgendwie. Ja. Aber gut, jetzt ist Schluss. 90 Minuten sind rum.
Okay.
Mal sehen, ob wir am Sonntag in die Verlängerung gehen. Und darüber sprechen wir dann nächste Woche und über viele andere Dinge auch, die wir heute einfach nicht geschafft haben. Ist halt manchmal so.
So sieht's aus. Also
erstmal schönes Wochenende. Bis
alles,
bald.
Alles Gute, Leute. Ciao.